Grüß euch miteinander und willkommen zu unserem Podcast Nachgefragt. Mein Name ist Kurt Eschbacher. Im heutigen Gespräch geht es um die Ängste, die eine Krebsdiagnose auslöst. Es geht aber auch um die ständige Befürchtung, Rückfall zu erleben, wenn eine Behandlung abgeschlossen ist. Wie lebt man mit dieser Ungewissheit? Und gleichzeitig, wie bleibt man optimistisch und behaltet Zuversicht und Lebensfreude? Geschichte von meiner Gesprächspartnerin Barbara Bertschi ist ein eindrückliches Beispiel, wie man mit Schicksalsschlägen kann und sollte umgehen. Barbara, du bist mit 17 mit einer ganz schwierigen Diagnose konfrontiert gewesen. Magst du dich an diesen Moment erinnern?
Ja, sehr gut. Das ist wie gestern, so Momente vergisst man nie. Wo ich im Inselspital Diagnose hatte, also bekommen habe, dass ich Knochenkrebs habe. Und aufgrund von dem dann ein Bein musste amputieren.
Du warst im Spital. Hat es eine Befürchtung gegeben, dass das Krebs sein kann? Wie war das Signal dafür?
Ja, also ich bin schon vorher, ein Jahr vorher, hatte ich Knieschmerzen gehabt und bin wegen dem zum Arzt gegangen. Und dann hat mir eine Voltaren-Salbe gegeben und gesagt, es sei eine Knieschiebeentzündung. Und das hat dann leider nichts genützt. Und dann war das Bein plötzlich von einem Tag auf den anderen geschwollen. Und dann sind wir wieder zum Arzt, dann haben sie gerönt, dann haben sie gesehen, ups, da ist etwas im Knie nicht gut. Und dann ist das erste Mal ausoperiert worden, dann war es ein Riesenzelltumor. Und mir ist noch von den Hüftknochen noch Knochen ins Knie verpflanzt worden. Und dann hat es heilen. Und es ist nicht richtig geheilt. Und dann hat man wieder röntgen, ein halbes Jahr später, und hat man gesehen, dass Krebs gewachsen. Also der Riesenzelltumor hat sich quasi gewandelt und war dann Knochenkrebs. Ja.
Das heisst, du hast es vorhin gesagt, so wie in einem Nebensatz, man musste das Bein amputieren. Und zwar nicht einfach der Unterschenkel, sondern was alles?
Das Ganze. Also ich habe noch 18 cm vom Oberschenkelknochen und das ist von der Hüfte her gemessen. Also das ist etwa noch so viel. Also so, ja, 20 cm. Und das ist... Für jetzt die Art von Prothese, die ich trage, ist das noch so das Minimum, das man von Länge haben muss, von einem Stumpf, dass man überhaupt so eine Prothese tragen kann. Sonst müsste ich schon eine Beckenkorbprothese haben, wo man quasi das Bein um die Hüfte anbinden muss. Und das wäre sehr negativ, ja. Mhm.
17, andere ja. Gehen in Disco.
Ja.
Du hast nur noch ein Bein gehabt.
Ja.
Wie fühlt man sich da als junger Mensch?
Ja, nicht mehr jung. Die Zeit ist, ich bin vom Tag, als ich die Diagnose hatte, und dann, ich hatte ja 9 Monate lang Chemotherapie gehabt, und zwar heftige, als ich immer stationär im Inselspital war. Ich war weg vom Fenster. Also mit meinen Gespännchen, ich hatte nichts mehr gemeinsam. Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe und mit ihnen geredet habe, die waren 10 Jahre älter oder noch älter. Und Party und erste Freundschaften und ein bisschen Schmaus und so Sachen. Ist natürlich gar nichts. Und es war für mich auch kein Thema, weil ich wollte überleben. Mhm.
Damals waren die Chemotherapien sehr intensiv. Wie hast du die noch in Erinnerung?
Ja, wie eine Rosskur. Ich war meistens 4-5 Tage stationär im Inselspital. Ich habe dann intravenös die Chemos bekommen. Und dann habe ich ganz viel Infusionswasser bekommen, meistens 8 Liter pro Tag, weil die Nieren quasi geschwemmt werden mussten, dass der Körper nicht zu viel Schaden nimmt von diesem Gift. Und meistens auf das Wochenende konnte ich nach Hause kommen. Da war ich so mehr oder weniger 14 Tage daheim, bis mir wieder einigermaßen gut gegangen ist. Dann musste ich wieder einrücken. Und das hat aber variiert, je nachdem, wie die weissen Blutkörper waren, weil die müssen quasi über null sein. Und sonst war das Blutbild schlecht. Und es hat es so gegeben, dass ich zwischen mal wieder nach Hause gehen musste und ich nicht Chemo machen konnte, weil einfach das Blutbild noch schlecht war.
Dein Körper war dann plötzlich verändert. Also, du hast Hilfe gebraucht, eine Prothese gebraucht. Wie hast du diese Freundschaft geschlossen in dem Sinn wieder, mit dir selber?
Ja, also zuerst dann, als ich die Amputation hatte, habe ich mich auch von meinem Bein verabschiedet. Und ich habe wirklich das quasi gepäckelt und einem Ade gesagt. Und was mich immer schade gedacht hat, der Fuß war ja noch gut. Also im Fuß hatte es keinen Krebs. Und das hat mich immer so traurig gedacht, oder, dass ich den auch haben lassen musste. Aber ich wollte überleben. Also ist das quasi der Preis gewesen, zum Überleben. Und dann ist das beide ab gewesen. Und dann habe ich so eine Prothese bekommen, das erste Mal. So ein Ding, sage ich jetzt mal, mit Holz und mit Metall und mit Schaumstoff. Und jetzt habe ich gedacht, das ist nicht mein Bein. Und ich hatte Mühe am Anfang, mit dem zu laufen. Das hat auch weh gemacht, weil sich der Stumpf muss angewöhnen, mir ist wund geworden. Die Leute haben ja immer angegafft, deutsch gesagt, oder? Ich hatte nicht so Freude. Und dann musste ich in die G-Therapie gehen. Das ist etwa so 3 Monate in die Physiotherapie, im Inselspital, G-Therapie. Und dort hatte es aber einen Physiotherapeut. Und in den habe ich mich irgendwie gerade verliebt. Und dann bin ich gerne gegangen. Und dann plötzlich ist das mit dem Beintrainieren und so, ist irgendwie näher an dem, ja, halt ein bisschen der Liebelei gehangen, wo ich mich in den Physiotherapeut verliebt habe. Und ab dann ist es eigentlich ist gegangen, ja.
Wer hat in diesen Tagen oder diesen Monaten, wo du eigentlich wirklich wie ein neues Leben hast müssen anfangen, dich am meisten unterstützt?
Das war meine Mutter. Meine Mutter, die ist auch, als ich Chemo hatte, mehr oder weniger jeden Tag auf das Bern gefahren. Und sie hat nebenan noch 50% geschafft, hat noch den Haushalt gemacht und ist aber gleich auf Bern gekommen. Und das habe ich dann gar nicht so gemerkt, weil ich habe sie einfach gebraucht, oder? Und dann im Nachhinein ist es mir auch so eingefallen, dachte, wahnsinnig, oder? Also, das ist wirklich, sie hat ihr Leben zurückgestellt, um zu mir zu schauen. Mhm. Und das habe ich unheimlich gebraucht, ja.
Bist du jetzt auch medizinisch, wo die Diagnose gekommen ist, dass man muss amputieren muss, von deinem Gefühl her gut unterstützt gewesen, von den Ärzten und von den Informationen? Oder bist du einfach mit Tatsachen konfrontiert worden?
Also das war ja 1993, oder? Und dann hat es noch kein Internet gegeben. Wir konnten noch nichts schauen können. Und wir haben einfach nur das gewusst, was uns die Ärzte gesagt haben. Und ich war 17, ich war noch minderjährig. Ich bin noch mit 20 volljährig geworden und nicht mit 18, oder? Und das ist ein Entscheid, den die Eltern und ich zusammen bei den Ärzten getroffen haben. Also gar nicht selber entschieden, wenn man so will, sondern mit den Eltern zusammen. Und einfach, was die Ärzte haben empfohlen haben, Punkt.
Mhm. Also ohne, dass man es hinterfragen konnte,
ja,
oder
ja,
auch genau konnte beurteilen, was das letztendlich,
ja,
bedeutet.
Ja.
Hat dich als junger Mensch die Angst begleitet, lang?
Also am Anfang schon. Am Anfang hatte ich erstens mal Angst gehabt, überhaupt mal irgendwie einen Partner kennenzulernen, dass mich überhaupt ein Mann attraktiv findet mit nur einem Bein. Das war mal so eine Angst, oder? Und dann die andere Angst war am Anfang schon, ob der Krebs wieder retourkommt. Aber da ich relativ viel Sport gemacht habe und eben meinen zukünftigen Mann kennengelernt habe, und das war so ein optimistischer, strahlender Mensch, habe ich das eigentlich wie verlernt, Angst zu haben. Und ich einfach mit ihm in diesen jungen Jahren das Leben genossen. Und das war auch so frappant, in diesen jungen Jahren Chemo zu haben. Und dann, wenn man Chemo aufhört, der Körper, der hat sich so schnell regeneriert. Also das war wie ein Flash. Wie einfach die Zellerneuerung, die alles wieder Schwung genommen hat. Und man war topfit. Eben schwimmen und so. Wir sind Wettkampf geschwommen. Abartig, wenn ich jetzt so zurückdenke. Ja.
Wie hast du denn deine Mann lernen können?
Im Schwimmen. Also im Schwimmsport, vom Plussport war das. Einfach in ihrer Auswahl, ja. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also von ihm und von mir. Also wir haben uns gesehen und er hat das blind gemacht.
Er hat auch ein amputiertes Bein gehabt. Ist das wichtig gewesen auch, dass man sich gegenseitig so akzeptieren kann, wie man als Mensch und vielleicht halt auch als behinderter Mensch den anderen auch besser einschätzen kann?
Ja, also für mich dann, das war wie ein mein zweiter Teil von ihm. Und er hat haargenau gewusst, was ist das, wenn man ein Bein abhat. Diese Sachen macht man mit den Krücken, diese Sachen hockt man am Boden ab. Oder was auch immer. Man tut sich anders orientieren, Sachen anders machen. Und das war von Anfang an klar gewesen. Oder auch, dass man nicht stundenlang spazieren geht, dann wird man wund. Das geht nicht. Geht man entweder auf das Velo oder eben schwimmen, weil dort wird man nicht wund. Das Verständnis, das ist einfach da, ohne dass man es aussprechen muss. Das ist einfach wie gefühlt. Und das hilft unheimlich am Anfang, ja.
Deine gesellschaftliche Akzeptanz, du hast auch eine Karriere gemacht, du hast dich weitergebildet, du bist Mitglied geworden von der Geschäftsleitung von einem KMU. Ist das auch ein bisschen für dich jetzt wichtig gewesen, dass du anerkannt wirst, obwohl du vielleicht auch im Hinterkopf immer noch ein bisschen das Negativ von einem amputierten Bein mitgetragen hast?
Ja, also das ist erstens mal als Frau und zweitens auch noch als amputierte Frau. Heute vielleicht weniger, aber früher musste ich einfach mehr leisten, um überhaupt die gleiche Anerkennung zu bekommen. Und ich bin halt ein bisschen auf Leistung. Also, mir ist schon immer ein bisschen pushen mit Leistungsvermögen. Das war mir auch immer sehr wichtig gewesen. Und ich wollte auch zeigen, dass ich jemand bin. Also, dass jemand sein ist immer so ein bisschen bei mir im Vordergrund gewesen. Und das war bei mir definiert gewesen über Leistung.
Dein Mann ist relativ früh verstorben. An was?
Er hatte Herzinsuffizienz und das war eine Spätfolge von Chemotherapie. Und er hatte auch Knochenkrebs und eben das rechte Bein verloren und ich das linke. Und er hat einfach von herzschädigenden Medikamenten zu viel bekommen. Und das war einfach eine Langzeitfolge, dass sein Herz einfach nicht mehr wollte. Ja. Ja.
Was hat das mit dir gemacht? Angst ausgelöst, dass dir selber auch das Gleiche passieren kann?
Das weniger, weil aufgrund von dem habe ich dann auch schon ein bisschen Bewusstsein auch für das Herz bekommen. Für auch zwischendurch halt mal, ja, wieder ein bisschen runterzufahren und auf den Körper zu hören. Und mit meinem Mann sind wir auch sehr viel reisen gegangen. Wir haben gesagt, hey, statistisch gesehen, bei Herzinsuffizienz ist es ja so, dass die meisten Leute die nächsten 5 Jahre nicht überleben. Und wir haben gesagt, hey, das ist Statistik, wir sind der Ausreißer gegen oben.
Das ist aber sehr positiv gedacht,
ja,
oder?
Ja, und wir haben gesagt, wir füllen jetzt Kopfkino einfach mit Ländern, wo wir sind gegangen. Wir waren in Mittelamerika, Mexiko lang, 4 Monate. Wir waren in Nord- und Süd-USA, also West-USA auch 4 Monate. Wir sind wirklich gängig reisen gegangen. Und haben gesagt, eben, das Leben geniessen und zusammen noch geniessen, so wie es geht. Weil wenn es einem schlecht geht, kann man das nicht mehr machen, aber man hat das Kopfkino. Oder? Und genau das ist eigentlich auch passiert, als mein Mann dann nicht mehr so mobil war, weil er halt einfach nicht mehr mögen, weil das Herz nicht mehr können, den ganzen Kreislauf unterhalten konnte, haben wir halt auch von Fotos gelebt, von Erinnerungen vorgeholt. Und das waren wiederum schöne Zeiten. Ja.
Die Chemotherapie von der Zeit, wo du den ersten Krebs gehabt hast, die war heftig, haben wir jetzt darüber geredet. Hat das auch dazu geführt, dass du jetzt in deinem Alltag besonders gesund hast wollen leben?
Ja, also ich habe sowieso nach der ersten Krebsdiagnose, Rüdiger Dalk ist so ein Wort, das war so ein bisschen, mehr so ein bisschen auf der Alternativszene. Krebs kennt keine Himbeeren, das war eigentlich quasi so ein Begleiter von mir gewesen. Dass ich sehr gesund leben wollte und auch Lebensmittel essen und geniessen, die halt einfach auch krebshemmend sind, ein gewisser Bisschen weit. Und auch mehr sportlich betätigen und halt, dass ich auch nicht das Gewicht zulegen. Ich habe mir gesagt, wenn ich schon behindert und amputiert bin, will ich wenigstens schlank sein und mich schön anlegen. Das war so ein bisschen so das, wo ich fand, okay, das kann ich machen, dass ich mir selber gefalle und ich mich auch selber wohlfühle. Und das war mir auch beim Partner wichtig. Also, mein Mann war auch sehr sportlich und hat auch drauf geschaut. Und ich hätte jetzt niemals irgendeinen Partner haben, der überhaupt nicht auf das geschaut hätte. Ja.
Das Gesundheitsbewusstsein, du hast gesagt, hat auch mit dem Essen einen Zusammenhang gehabt. Das heisst, möglichst gesund essen, wenig Fleisch, viel Gemüse und so weiter und Sport treiben. Und trotzdem ist vor 2 Jahren oder vor 3 jetzt wieder eine Diagnose gekommen.
Genau. Und das hat mich vollständig irgendwie, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Genau. Ich habe gedacht, Jesus Gott, jetzt habe ich so viel gemacht und auf weiss nicht, wie viel Schocke verzichtet, die ich sonst vielleicht gerne gehabt hätte. Und ich halt nur 80% aufwärts genommen habe. Und wirklich geschaut habe, immer das Gewicht behalten habe. Und alle Sachen, die gerne gesagt wird, auf der Krebsliga, was Krebs fördert, nichts habe ich dort erfüllt. Wirklich nichts. Ausser eben vielleicht ein bisschen Stressmanagement. Und das hat mich so mögen. Das, wo ich so geschaut habe, dass mich das wieder trifft. Und ich habe Rückmeldungen von Freundinnen und Freunden bekommen. Was? Du, der so gesund lebst und so schaust, du hast wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gesicht verloren. Also ich habe es am Anfang zum Teil fast nicht gewagt zu sagen, dass ich wieder Krebs habe. Das war für mich fast auch ein bisschen wie ein Versagen gewesen.
Es war ein Brustkrebs gewesen.
Ja.
Ein Versagen im Sinn, dass du schuld bist, dass das jetzt die Diagnose wieder ist gekommen für Brustkrebs?
Ja, das sehe ich zu wenig gut, zu mir selber geschaut habe.
Aber das ist ja noch verrückt, oder?
Ja, das ist schon noch verrückt. Ich bin dann auch in die Psycho-Onkologie gegangen. Also, ja, das war für mich klar, weil ich alleinstehend verwitwet war und alleine daheim. Habe ich auch das Gefühl gehabt, okay, diesmal Krebsdiagnose, ich muss jemanden haben, mit dem ich reden kann. Und dann bin ich in die Psycho-Onkologie gegangen. Und sie hat mir auch gesagt, Frau Bertschi, ihr seid doch nicht geschuld. Hört auf mit dem. Oder? Sie hat schon so viele Leute begegnet, wo sie gesagt hat, sie kann wirklich sagen, nein, nichts, nada. Und das hat mir geholfen, dass mir das jemand aussenstehendes, drittes, einfach so gesagt hat. Dann musste ich sagen, ja, ich habe so viel gemacht, für meine Gesundheit zu bewahren.
Und jetzt ist das Schicksal.
Ist das Leben. Ich sage mir, es ist das Leben.
Ja.
Nicht das Schicksal, sondern das Leben.
Genau.
Ja.
Brustkrebs mit welchen notwendigen Eingriff ist das verbunden gewesen?
Ja, ich habe wieder Chemo machen.
Also die Brust ist amputiert worden, oder?
Ja, das ist näher gekommen. Ich musste zuerst Chemo machen. Und dann war der Krebs eben schon recht gross, weil ich so fibrozystisches Gewebe hatte. Das heisst, es war ein so verdichtetes Brustgewebe, wo man mit Röntgen so gar nicht hineinschauen konnte. Das war einfach nur weiss. Man musste immer mit Ultraschall oder MRI schauen. Und aus so Gewebe aus ist bei mir der Krebs gewachsen. Und dann hat man erst gesehen, als er quasi raus ist. Und dann war er schon recht gross gewesen. Und dann musste ich die ganze Brust amputieren. Und ich war aber so gewesen, und dann gesagt, ja, aber rechts habe ich es genau gleich. Also ich links musste amputieren. Rechts habe ich es genau gleich. Blöde Brustgewebe gehabt. Wann sehe ich es denn dort? Oder? Und dann habe ich prophylaktisch auch die rechte Brust amputieren und habe einfach einen Wiederaufbau von Brust gemacht. So. Und aber dann, nachdem das gemacht war, das ist jetzt 3 Jahre her, am 11. April war es, vor 3 Jahren, und dann haben sie aber den Tumor einschicken und anschauen, dann haben sie gesehen, oh, das gesunde Gewebe zum krankhaften Gewebe war zu wenig Sicherheitsabstand gewesen. Dann haben wir links das Implantat halt wieder rausnehmen müssen, dann war ich links flach gewesen. Dann hatte ich also rechts ein Implantat und links eine Prothese. Super.
Ja, wie lebt man mit dem?
Ja, also am Anfang hatte ich die... Ja, am Anfang bin ich überhaupt nicht zufrieden gewesen. Also ich hatte die Ärzte am liebsten verklagt, aber sie haben ja nichts dafür können. Oder? Und mein Ziel war gern gleichzeitig zu sein. Entweder nichts oder 2 Brüste. Mhm. Und dann, also ist noch nicht fertig, ich habe nach dem 2. Brust-OP, das war eben eine Woche später, habe ich dann auch noch lange müssen bestrahlen. Das Brustgewebe und auch Schlüsselbein. Und bis das dann verheilt war, und dann, ja, konnte ich dann mit Brustprothese anfangen. Und das ist auch heute auf dem Markt. Man könnte meinen, es gäbe dann eine gleiche, wie ich rechts implantiert habe. Nein, das gibt es nicht. Man muss ein Standardformat nehmen, das irgendwie am nächsten kommt zu der, wo man rechts implantiert ist. Und da ist man immer ungleichseitig. Und das verschiebt sich immer. Und ich schwimme gerne, ich bin in öffentlichen Duschen unterwegs, weil mit der Beinamputation habe ich überhaupt keine Mühe. Die Brustamputation, das hat mich mehr geniert. Und ich bin auch nicht in Anführungszeichen Blut unter der Dusche gewesen, wie ich sonst bin. Mit der Amputation habe ich total kein Problem. Aber mit der Brust habe ich Probleme, kann ich immer den BH anbehalten. So, einfach so. Und jetzt habe ich darum eben wieder, in 14 Tagen, habe ich dann wieder eine OP, wo ich das wieder angleichen lasse, wo ich einfach kann operieren, dass sie sicher wieder einfach 2 Brüste haben. Ja, so.
Das war auch für dein Gefühl als Frau ganz wesentlich gewesen. Und ich habe wieder den Eindruck, man ist da sehr allein gelassen mit den Resultaten, die unbefriedigend sind.
Ja, also ich bin ja dann... also erstens haben sie mir ja ein grosses Implantat hinein. Ich habe immer den Arzt gesagt, ich möchte gerne eine kleinere Brust. Und dann bin ich verwacht und habe ausgesehen wie ein Dolly Buster. Also das war so mein Gefühl. Ich hätte die am liebsten wirklich verklagt. Dann hat mir der Chirurg nur gesagt, ja, ich kann sie wieder rausnehmen. Dann hat er gesagt, ja super, du bist mir ein ganz netter. Also ich war so etwas von hässig gewesen. Und das hat am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, die Situation einfach zu akzeptieren und mit ihm umzugehen. Mhm. Und jetzt eben durch die Zeit, also in der Regel muss man schon 2 Jahre warten, bis es einfach mal alles wieder so ist, wo man sich frei kann bewegen kann und auch mit den Faszien und alles, dass alles gut verwachsen ist, für das Endprodukt zu sehen. Und jetzt ist 3 Jahre her, ich habe mir gut Zeit gegeben und gemerkt, ich tue es einfach nur ertragen und bin nicht identifiziert oder es ist einfach für mich nicht stimmig. Genau. Und darum habe ich jetzt den Schritt gemacht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nehme ich das nochmal auf mich, nochmal eine OP machen. Ja, ich hatte schon auch Bekanntschaften mit dem männlichen Geschlecht, jetzt auch nur mit einer Brust. Das Gegenüber hat weniger Probleme damit gehabt, als ich selber, um ganz ehrlich zu sein. Und für mich ist nicht nur die Brust, Frau sein. Das sage ich auch. Sagen. Es ist ja auch ein Gefühl an und für sich, Frau sein, stolz können darauf sein, die Weiblichkeit zu geniessen, sage ich jetzt mal. Und für mich gehört jetzt gleichwohl auch die Brust dazu. Das habe ich gemerkt. Mhm.
Hast du jetzt Frieden geschlossen, in der Hoffnung auch, dass das alles gut kommt mit deinem Körper? Oder ist da immer noch so das Gefühl, das stimmt einfach nicht und ich fühle mich auch versäckelt?
Nein, das habe ich Frieden geschlossen. Und zwar noch auf eine gute Art und Weise. Ich bin ja auch in einer Selbsthilfegruppe. Und dort, wo ich operiert worden bin, das ist ja ein Brustkrebszentrum und die werden zertifiziert, weil sie auch Selbsthilfegruppen freundlich sind. Und ich bin dort in der Zertifizierung mit anwesend, wenn der Prüfer dort ist und dem Spital eben das aussprechen. Und genau dort an diesem Tisch hocken die Ärzte, die mich operiert haben. Und ich bin als Patientin dort, oder? Und kann so ein bisschen mit dem Finger zeigen. Und das erste Mal habe ich dann auch den Arzt gesehen, der mich operiert hat. Und hat mich so gefragt, so, wie es mir ging. Dann habe ich gedacht, aha, jetzt kannst du fragen.
Bist du so direkt gewesen, wie jetzt in unserem Gespräch?
Genau, und dann habe ich so ein bisschen ja, das hat mir einfach ein bisschen genug gegeben, dass ich jetzt im anderen Hebubi war, oder? Mhm. Und auch so ein bisschen meine Spur hinterlassen.
Also, und wie hat er reagiert?
Ja, gut. Gut, ja. Und jetzt lasse ich mich vom anderen Arzt operieren. Ja.
Mhm. Vielleicht vorsichtiger. Es ist jetzt zweimal, und du hast gesagt, das ist das Leben passiert, dass eine Diagnose Krebs ist bei dir eingetroffen. Wie lebst du jetzt? Mit der ständigen Angst? Oder hat es jetzt irgendwie dir das Gefühl gegeben, doch, jetzt fühle ich mich sicherer?
Ich habe so die ersten 2 Jahre nach der Krebsdiagnose habe ich wirklich noch stark Angst gehabt. Also nicht stetig Angst, sondern immer, wenn ich irgendwo oder bei der Lymph etwas gemerkt habe oder sonst irgend im Körper irgendetwas, oh, ist das Krebs? Mhm. Oder? Sofort ging, zuerst ist ging Krebs. Dabei kann es eben irgendwie ein Schnupfen sein oder irgendwie ein Ziehen von einem Muskel, keine Ahnung. Und ich gehe ja nebendran noch neue Kraniosakralbehandlungen, die ich sehr empfehlen kann. Und da wird einem auch gelehrt, dass der Körper einfach wieder in die Ruhe kommen kann und auch Selbstheilungskräfte anregen kann. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, aus dem Nichts raus, ich bin gesund. Das ist einfach so ein inneres Gefühl, das ich plötzlich hatte. Und das ist jetzt vielleicht etwa so seit einem Jahr, sage ich jetzt mal so grob. Und seither ist die Angst ein bisschen weit verschwunden. Weil einfach ich innerlich überzeugt bin, jetzt bin ich gesund. Was morgen ist, weiss ich ja nicht, das weiss niemand, oder? Also geniesse ich es jetzt. Und ich habe immer, aber das hatte ich auch schon während der Chemo, immer so für mich auch so der Leitsatz gehabt, solange ich schnaufe, bin ich da. Oder? Und nicht viele Leute, oder auch ich, wenn man so eine Diagnose hat, hat man wirklich wie so eine Todesangst und das Gefühl, jetzt bricht das ganze Leben ab. Und wie wenn ich morgen nicht mehr da wäre. Und das tut noch zusätzlich Angst und Stress verursachen. Dabei, ich sage jetzt mal, die meisten Krebsdiagnosen, nicht alle, aber die meisten, legt man gleich noch weiter. Je nachdem halt in einem palliativen Kontext, aber man kann gleich auch noch Lebensqualität in der Zeit verbringen, wo man noch da ist, wenn man den Fokus drauf gibt. Wenn man den Fokus drauf gibt, das Gute zu sehen und das, was im Wohl tut, zu geniessen.
Wie bist du zu diesen weisen Einsichten gekommen?
Das ist die Resilienz natürlich. Und die Weiterbildungen zur Resilienztrainerin, die ich gemacht habe, Meditationslehrerin und auch Literatur viel halt auch so ein bisschen buddhistische Sachen. Das ist Thich Nhat Hanh zum Beispiel oder Jon Kabat-Zinn oder auch positive Psychologie. Also die Schulmedizin ist heute ja auch so weit in der positiven Psychologie, dass die Sachen, die andere Kulturen schon seit Jahrtausenden haben, können sie jetzt belegen, dass es stimmt. Und dort hat es halt einfach viel Weisheit drin, die effektiv nützt. Wie auch, dass man dankbar ist für das, was man hat und nicht auf das schaut, was man nicht hat, sondern das akzeptiert und genießt, was man hat und das Beste daraus macht. Und das versuche ich halt auch in meinem Resilienztraining oder auch bei der Krebsliga als Peer weiterzugeben, dass Leute, obwohl sie eine Diagnose haben, die je nachdem niederschmetternd kann sein kann, dass sie gleich den Teil des Lebens, den sie noch haben, können geniessen können. Ich sage, es wäre ja schade, wenn wir das aufgeben und dann nur noch quasi voraus hin. Sicher ist jetzt ein bisschen hart gesagt, einfach nicht die Freude vom Leben noch anerkennen. Weil eben, wir haben nur den Körper, das Leben jetzt, was näher ist, weiss niemand. Und das Beste daraus machen, das ist so ein bisschen mies. Ja, auf der Welle tragen, so mit der Welle gehen.
Du hast die Ausbildung, hast du angetönt, noch gemacht. Das heisst, du hast dich auch ein bisschen verabschiedet von, jetzt sagen wir, dem Ehrgeiz, beruflich möglichst in vorderster Front können mitzumischen. Ja. Kann man sagen, das war eine Konsequenz auch von diesen Krankheiten?
Ja. Also ja, ganz klar, weil wir ja schon vorher angesprochen, ein bisschen auch die Schuld, oder? Und ich habe auch schon ein bisschen gesagt, eben das Stressmanagement, das ist genau das. Ich bin eben ja Weiterbildungen gemacht, immer ja, im Lauf 3, 4, 5 Jahre habe ich wieder Weiterbildungen gemacht und immer ja für meinen Arbeitgeber, also im Kontext von Arbeit. Ich bin wirklich im Hamsterrad gewesen, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich habe viel, viel von mir gefordert, habe natürlich auch Anerkennung bekommen, habe ich ein bisschen auch die von aussen gebraucht, weil ich in mir ein bisschen zu wenig hatte, sage ich jetzt mal. Und an und für sich empfinde ich es jetzt als so ein wie einen Wink vom Leben, der mich einfach abgebremst hat. Im Sinn von, ich bin noch da, ich darf noch da sein. Sonst wäre ich ja vielleicht gestorben, oder? Also schätze ich das sehr, dass ich noch da bin. Und habe auch das Gefühl gehabt, so Barbara, jetzt hast du 30 Jahre lang gekrüppelt, jetzt genieße ich es. Das ist wirklich so das gewesen. Und das war auch dann, als ich bei der Psychologin war. Ja, ich habe gern gesagt, hey, mit 120 oder 130 Stundenkilometer auf der Autobahn einfach abbremsen auf die Begegnungszone, auf 20 runter. Und das hat am Anfang einen Herd gehabt. Weil ich so in einem schnellen Rhythmus war, wo ich das Gefühl hatte, so, komm mal, tak, 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 durch, abhäkeln, was ist das Nächste? Einfach. Und sie hat mir wirklich so helfen, die Psychologin, auch wieder sagen, hey, ruhig. Eins nach dem anderen. Jeden Tag nehmen, wie er kommt, und einen nach dem anderen. Und nicht schon weiss ich nicht wieder, was planen, oder? Und mein Körper hat mich dann auch quasi gezwungen dazu. Ja, ich habe wirklich müssen lernen, runterfahren. Und das muss ich jetzt auch noch immer zwischendurch. Wo ich neige ein bisschen dazu, ein bisschen zu enthusiastisch zu sein, ein bisschen zu, immer ein bisschen zu, im positiven Sinn, oder? Und darum auch Meditation. Einfach wieder oben runterkommen. In der Natur sein. Vielleicht, jetzt tue ich zum Teil am Abend einfach auf die Terrasse hückeln, nichts machen, Elektrogerät, alles weg und den Vögel zuhören. Oder? Oder eine Katze zuschauen, wie sie sich schleckt oder streicheln. Einfach Ruhe reinbringen. Und das hilft. Und die besten Einfälle, die ich habe, auch für meine Resilienztrainings oder auch für Meditationen, die kommen genau dann.
Die Leute, die zu dir kommen und wahrscheinlich auch beeindruckt durch dein eigenes Leben und deine Fähigkeit, sich auf das Schicksal oder auf das, was einem passiert, einzustellen. Was möchtest du denen am meisten mitgeben? Was ist dir am wichtigsten?
Dass sie eben das Leben geniessen und dass sie es schätzen, dass unser Körper das Wertvollste ist, das wir haben können. Oder? Und auch im Sinn von, das ist aber auch von Erfahrung mit meinem Mann, wo ich ihn ja auch im Sterben begleitet habe, im Sinn von, was will man erzählen oder was will man erlebt haben, wenn man eben in der Situation ist, dass man auf dem Sterbebett ist und muss gehen von dieser Welt. Wo ich dann quasi müssen sagen, oh nein, das hätte ich wollen, eins hätte ich wollen. Oder wo ich können sagen, wow, ich bin reisen gegangen, ich habe Beziehungen gepflegt, ich habe geschafft, aber ich war auch in der Natur. Was will man? Und man muss sich selber bewusst sein, dass man das selber entscheidet. Jeden Tag, als ich verwache, habe ich 24 Stunden vor mir und ich kann entscheiden, sind das gute 24 Stunden, die ich geniesse, oder will ich nur irgendwie Opfer sein und für irgendjemand etwas machen und nicht für mich selber. Und das Bewusstsein, das finde ich ganz wichtig.
Wenn gelingt es dir nicht, das Bewusstsein zu haben?
Ja, wenn ich zum Teil zu viele Anforderungen von außen habe. Das ist jetzt zum Beispiel noch in meinem angestammten Berufsumfeld, wenn zu viele Limiten oder auch zu viel Masse von Arbeit auf mich herangetragen wird und dort dann können Nein sagen, oder? Und nicht das alles machen für das Gefallen. Mhm. Oder? Das ist so ein bisschen der Triggerpunkt oder auch so ein bisschen der negative Glaubenssatz, den ich kenne, den ich weiss, den ich Sorge zu mir muss tragen. Das ist das. Das bringt mich noch in Stress.
Aber der kannst du jetzt noch besser Nein sagen.
Ja, und wenn ich es nicht kann, merke ich es im Nachhinein und kann dann für mich Verantwortung übernehmen und sagen, ups, nein, stopp, ist mir zu viel. Und Alternativen anbieten. Und das tue ich auch in der Resilienztraining, ist auch Stresskompetenz. Auch so ein Training, das ich anbiete, wo ich wirklich auch aus eigener Erfahrung viel erzählen kann. Und auch so die Manana-Kompetenz tue ich so machen, so Manana-Kompetenz.
Was heisst das?
Ja, Manana-Kompetenz ist ja so, man kennt sie so ein bisschen vom Süden, latinamerikanischen Raum, also für nicht die Leute zu verurteilen, sondern eher ins Positive zu schlüpfen. Morgen ist auch noch ein Tag. Man muss nicht alles heute erledigen. Also unser Sprichwort, was du heute kannst erledigen, das ist irgendwie, dass du das heute machst, du nicht ändern und sagen, das kannst du gerade so gut auch morgen. Also eben Manana-Kompetenz. Das Leben hört nicht heute auf, oder? Sondern wir haben Zeit und die Zeit müssen wir uns geben. Das ist das. Und dort bin ich aktiv immer auch drinnen, mich wieder zu finden, mich wieder ein bisschen runterzufahren und auch das Bewusste den Leuten halt einfach aufzuzeigen. Ja.
Ja, ich schaue ganz bewundernd in deine Augen und finde, das war eine wunderbare Lektion, die wir jetzt miteinander erleben konnten, wie man trotz schwierigen Lebenssituationen kann Zuversicht behalten, die Freude am Dasein und jeden Tag, so wie er auch kommt, können geniessen und Ja zu sagen dazu. Vielen herzlichen Dank, Barbara.
Merci auch. Es war mir eher. Merci.
Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch bei unserem Sponsor herzlich bedanken. Ibsen Pharma Schweiz hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst «Nachgefragt». Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.